Warum heißt das Buch eigentlich Polyamorie eine Erinnerung?
Das war ein Vorschlag des Verlegers. Wir fanden es eine super gute Idee, weil wir eben auch historisch daran gehen und sagen, okay, der Begriff ist neu, aber es gibt natürlich Vorläufer. Es gibt Vorläufer gerade in der anarchistischen Bewegung, Emma Goldman, es gibt Vorläufer Simone de Beauvoir, Sartre, sie haben in so einer Beziehung gelebt, wobei da auch nochmal die Frage von Hierarchien in so einer Beziehung thematisiert werden müssten. Wir sagen auch, historisch hat es solche Beziehungen häufig und immer unter anderen Normalitäten als heute gegeben.
Jetzt geht es euch nicht vorrangig darum, zu erklären, wie das funktionieren könnte oder wie man sich da verhalten könnte, wenn man das gerne hätte, mit mehreren Menschen Liebesbeziehungen zu haben, sondern ihr macht einen geschichtlichen Abriss, ihr analysiert die Tendenzen, die es in einer Bewegung gibt, auch außerhalb, was es für Möglichkeiten gab, jenseits der vorherrschenden monogamen Zweierbeziehung. Jetzt hast du bei dem Vortrag hier auf der linken Literaturmesse gesagt, dass Positionen teilweise falsch verstanden worden wären, die ihr in dem Buch auch aufstellt. Kannst du das vielleicht nochmal genauer erklären, was eure grundsätzliche Position ist, die ihr mit dem Buch vertreten wollt und warum das teilweise vielleicht falsch verstanden worden sein könnte?
Ja, falsch verstanden worden ist es, glaube ich, vor allen Dingen von denjenigen, die dieses Buch schnell und oberflächlich gelesen haben. Wir haben mit dem Buch schon eben auch den Anspruch verbunden, die vorherrschende Beziehungsform zu kritisieren. Wir kritisieren sie nicht in dem Sinne, dass wir sagen, keiner darf mehr eine monogame Beziehung haben, sondern es geht um das im Alltag Normale, was sich eben in Form von Heteronormativität und Monogamie in dieser Gesellschaft oder bis zu dieser Gesellschaft durchgesetzt hat und das zunehmend aber in einer Krise ist. Ich habe das gestern auch gesagt, auf 100 geschlossene Ehen im Jahr kommen 50 Scheidungen. Das ist nur eine kleine quantitative Aussage, aber die schon deutlich macht, dass diese Form Ehe, Monogamie, vor allen Dingen die Ehe, wie sie noch bis in die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts verstanden wurde, als ein Zusammenschluss zwei Leute, bis der Tod sie scheidet, dass das lange in der Krise ist. Und wir greifen einfach diese Normalität an und sagen, es muss im Grunde eine größere Bereitschaft bestehen unter den Menschen in der Gesellschaft, auch andere Formen von Beziehungen zu akzeptieren und auch zu leben, wenn einem danach ist.
Jetzt sagt ihr aber natürlich auch in dem Buch, dass das nicht eine bloße Willensfrage ist, so ja, möchte ich mehrere Menschen lieben oder möchte ich in der monogamen Zweierbeziehung aufgehen, sondern dass das auch gesellschaftlich bedingt wird. Ihr stellt da auch die Frage, so wer kann das überhaupt, wem ist es möglich? Was ist denn da eure Analyse, wem ist es denn möglich, in so einer polyamorösen Beziehungswelt zu leben?
Ja, wenn ich eben schon gesagt habe, dass Kommunikation stattfinden muss, dass Ehrlichkeit, dass zum Beispiel Auseinandersetzung über Eifersucht stattfinden muss, ist klar, solche Auseinandersetzungen fressen Zeit. Das heißt, es muss schon mal jemand sein, der die Zeit und auch die Muße hat, sich darüber auseinanderzusetzen. Auch die Kapazitäten bildungsmäßig vielleicht hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und damit ist natürlich schon mal ein bestimmtes soziales Milieu prädestiniert, sich solchen Beziehungen hinzugeben. Und dieses würde ich hier wie in den USA auch im Bildungsbürgertum schon besser finanziell und mit sozialem, kulturellem Kapital gut ausgestattetem Bildungsbürgertum zuordnen. Das ist die eine Seite. Wir gehen aber natürlich auch historisch ran und fragen, wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass sich die Monogamie als Beziehungsform im Patriarchat so hat durchsetzen können und gehen da auf die rechtliche Geschichte der Ehe, die ja immer so die rechtlich geregelte Form der Beziehung war, ein und sagen, anhand dieser Rechtsgeschichte kann man eben auch sehen, dass die monogame Liebe vor allen Dingen Vorteile und Sicherheiten für den Mann gebracht hat, dass das eines der wesentlichen Momente ist, warum sich diese Beziehungsform als normale Beziehungsform durchgesetzt hat. Ganz einfach und banal, bei Vererbung vom Besitz der Frau ist klar, von wem das Kind ist. Beim Mann ist man da im wahrsten Sinne des Wortes nicht so sicher. Und in der Historie hat sich von daher der Zwang gegenüber der Frau durchgesetzt, nur mit dem einen Mann, mit dem Besitzer, eben Geschlechtsverkehr zu haben und von ihm Kinder zu bekommen. Das ist die Kontrolle des Mannes darüber, dass die Kinder die seinen sind. Ja, es ist natürlich ein leichtes, da zur Revolution aufzurufen, aber das ist relativ klar, wenn ich auch schon dargestellt habe, dass Polyamorie in dieser Gesellschaft nur in einem bestimmten privilegierten Milieu zugänglich ist, in der das etwas gelebt werden kann, ist natürlich auch die Situation, dass diese Gesellschaft auf Tausch basiert, diese Gesellschaft darauf basiert, letztendlich seinen ökonomischen Vorteil zu haben, seine Karriere im Konkurrenz zu anderen zu beschreiten und Karriere quasi zu machen, in Konkurrenz zu anderen, und dass dieses Konkurrenzdenken sich natürlich auch in Beziehungen durchgesetzt hat. Und das widerspricht den Werten oder Grundsätzen von Polyamorie diametral, denn in Konkurrenz in einer Beziehung heißt auch immer ein Gegeneinander, heißt auch letztendlich bestimmte Sachen verschweigen und entspricht von daher nicht diesem Offenheitsgebot so einer Beziehung.
Muss man sich dieses Offenheitsgebot jetzt so inquisitorisch vorstellen? Du musst immer alles erzählen, wenn eine Person, mit der man eine polyamoröse Beziehung hat, dich fragt, wie war es denn mit dem anderen? Oder heißt offene Kommunikation einfach auch, dass man offen sagen kann, da mag ich jetzt auch gar nicht so drüber reden?
Ja, das ist wie immer in der Bandbreite so einer Bewegung bestimmt unterschiedlich. Also, aber da einen Zwang einzuführen, wirklich jedes Detail immer mitzuteilen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist natürlich eher eine theoretische Frage. Sowas stellt sich in der Praxis, in den gelebten Beziehungen dann natürlich so dar, dass es quasi von Fall zu Fall auch, ich sage einmal, so austariert wird, was kann ich jetzt sagen, was will ich sagen. Aber im Grunde gilt das ja für jede Beziehung. Das gilt ja nicht nur für polyamoröse Beziehungen, auch in einer anderen Beziehung, die monogam ist, sage ich mal, sollte Ehrlichkeit eine ganz große Rolle spielen. Aber da ist eben auch die Frage, was ist Konkurrenz, wie ist auch Arbeitsteilung? Auch in einer polyamorösen Beziehung muss über Arbeitsteilung gesprochen werden. Wie ist die Arbeitsteilung zwischen Produktion, Reproduktion? Was ist eben mit der Kinderversorgung? Was heißt der Haushalt? Das sind im Grunde alles Auseinandersetzungen, die genau in einer monogamen Beziehung stattfinden, über die es da auch oft bekanntlich Streit gibt. Und das ist natürlich nicht idyllischer in einer polyamorösen Beziehung, sondern diese Werte sind formuliert worden, gerade auch von polyamorös lebenden Menschen, die eher so aus so einer christlichen Ecke kommen und das stark mit dieser Nächstenliebe, mit der Agape verbinden.
Kein Interview zur Polyamorie ohne die Frage nach der Eifersucht. Wie sollte man quasi mit Eifersucht umgehen? Das ist ja eins der am meisten beschriebenen Probleme, wenn eine Person in zwei Menschen verliebt ist, dass es zu diesem Phänomen kommen kann. Was ist da so der Stand eurer Analyse, wie damit umgegangen wird?
Also das ist ja ein Punkt, der uns auch zumindest in der konkret vorgeworfen ist, dass wir die Eifersucht zu geradlinig aus der Warengesellschaft, aus dem Besitzdenken der Warengesellschaft, aus der Frage des Privatbesitzes ableiten. Das machen wir in der Tat nicht so, aber wir sagen, eines der Gründe für Eifersucht ist ganz klar, das Besitzdenken ist die Angst, jemanden zu verlieren, dadurch, dass der vielleicht jemand anders lieber hat oder wie auch immer. Und dass wir auch sagen, Eifersucht ist kein genetisch bedingtes Feld. Der Sarrazin wird das vielleicht sagen, auch dass es da ein Eifersuchtsgen gibt. Aber Eifersucht ist gelernt. Nicht nur jetzt gelernt in dem Sinne, dass man in der Schule Eifersucht lernt, sondern die ganze Sozialisation, die ganze Kulturation enthält auch dieses Merkmal, dass man in Besitzform, in Warenformen auch denkt. Und dass man da immer die Angst hat und auch in dieser Gesellschaft die Angst haben muss, etwas zu verlieren und somit auch gerade, wenn man jemanden lieb hat, einen anderen Menschen zu verlieren. Und es gibt diese Eifersucht ganz klar auch in solchen Beziehungen, aber Polis verstehen die Eifersucht eigentlich als die Möglichkeit, zu sich selbst zu finden, die Möglichkeit, das zu kommunizieren, damit umzugehen und am Ende so einer Eifersuchtsphase emotional gestärkt aus dieser Auseinandersetzung hervorzugehen. Also Eifersucht als die Möglichkeit, Beziehungen produktiv zu verbessern.